Diversität, Demografie, gute Arbeit. Die Unternehmen sind in ständigem Wandel. In diesem Podcast Diversität auf dem Weg wollen wir Ihnen gute Beispiele aus der betrieblichen Praxis präsentieren. So können Sie nach jeder Episode direkt durchstarten und Ihre Organisation und Ihr Unternehmen ein Stück besser machen. Wir, das ist das Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Unterstützt werden wir dabei von der Deutschen Bahn, einem Unternehmen, in dem Menschen aus über 100 Nationalitäten und bis zu 4 Generationen zusammenarbeiten. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich ganz besonders auf unsere heutigen Gesprächspartner, denn wir wollen uns über das Thema soziale Herkunft unterhalten. Das ist ein relativ junges Diversitätskriterium, aber eines, das immer wichtiger wird. Dazu freue ich mich auf Ulrike Stott von der Deutschen Bahn und Erdal Tekin vom Aelius Förderwerk. Beiden ein herzliches Willkommen hier beim Podcast Diversität auf dem Weg. Liebe Frau Stott, Sie beschäftigen sich bei der Deutschen Bahn seit vielen Jahren mit Bildungsthemen und kümmern sich auch um Bildungsprogramme wie Chance Plus. Was machen Sie da und warum spielt die soziale Herkunft dabei eine so wichtige Rolle?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir merken insbesondere im Übergang Schule-Beruf, dass es zunehmenden Unterstützungsbedarf gibt. Diesen nehmen wir auf mehreren Ebenen wahr und begegnen ihm zum Beispiel mit unserem Berufsvorbereitungsprogramm Chance Plus. Das gibt es bereits seit 2004 und über 5.500 Teilnehmer haben hier bereits ihre Kompetenzen weiterentwickelt. Wir bieten hier Jugendlichen, die aus verschiedenen Gründen nicht direkt nach der Schule eine Berufsausbildung begonnen haben, die Möglichkeit einer maximal 12-monatigen praxisorientierten Berufsvorbereitung. Und praxisorientiert ist deswegen so wichtig, weil wir merken, dass gerade die Einbindung in den betrieblichen Alltag hilft, sie zu motivieren und mitzunehmen auf den Weg in eine Berufsausbildung, weil das Thema Schule oder Lernen in der Schule einfach nicht so positiv besetzt ist. Wir nehmen aber auch in der Ausbildung zunehmenden Unterstützungsbedarf wahr. Hier ist ein Zusammenhang mit der starken Tendenz zu Abitur und Studium zu sehen aus unserer Sicht. Und es entsteht eine Kluft, ein Abstand zur Berufsausbildung. Hier wirkt sich deutlich die soziale Herkunft aus. Auch hier, ja, und wir müssen alles dafür tun, dass wir allen Schulabgängern und Abgängerinnen eine Perspektive für eine abgeschlossene Berufsausbildung bieten, auch wenn das bedeutet, zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Vielen Dank, Frau Stott. Wir steigen dann gleich nochmal tiefer ein. Ich würde gern Herrn Tekin mit in unser Gespräch nehmen. Herr Tekin, Sie sind einer der Vorstände des Förderwerks Aelius. Auch an Sie die Frage, was macht Ihr Förderwerk und warum spielt die soziale Herkunft dabei eine zentrale Rolle?
Ja, vielen Dank auch, dass ich heute als Vertreter des Förderwerks dabei sein darf. Das Aelius Förderwerk bietet mit seinem Programm Dialog Chancen ein Mentoring-Programm an, das durch Workshops zu verschiedensten Themen wie Nachhaltigkeit, MINT-Workshops und so weiter und einem Berufs- und Studienberatungsangebot flankiert wird. Soziale Herkunft spielt deshalb eine zentrale Rolle, weil sie Grundvoraussetzung für den Erfolg in der individuellen Bildungslaufbahn ist. Speziell in Deutschland entscheiden die sozioökonomischen Verhältnisse der Familie wesentlich darüber, wie sich ein Kind entwickeln kann. Und da die Schule als Bildungsorganisation nicht dazu entwickelt wurde, soziale Ungleichheiten auszugleichen, bieten wir unser außerschulisches Programm an.
Jetzt haben Sie beide die Schule schon erwähnt, deswegen lassen Sie uns da gleich reinspringen. Was ist denn das Problem? Warum kann die Schule das nicht auffangen aus Ihrer Sicht, Frau Stott?
Aus meiner Sicht ist es sicherlich ein Thema, dass es in der Schule nicht ausreichend Ressourcen gibt, um allen Schülerinnen und Schülern mit ihrer individuellen oder ihren individuellen Voraussetzungen gerecht zu werden, was die Begleitung und die Unterstützung in ihrer Entwicklung betrifft. Glaube ich, die Bedarfe danach wirklich individuell auf die Belange einzugehen, werden größer und gleichsam und herausfordernder vielleicht auch. Und gleichsam werden aber die Strukturen in den Schulen eher weniger. Das ist aus meiner Sicht ein großes Thema, was hier eine Rolle spielt.
Herr Tekin, wie sehen Sie das?
Sehr ähnlich. Ich möchte gerne dazu ergänzen, dass wir im OECD-Vergleich für die Grundschulen relativ wenig, also weniger investieren und aber in der Sekundarstufe 2 überdurchschnittlich viele Ausgaben haben. Aber gleichzeitig werden wesentliche Kompetenzen in der Grundschule entwickelt. Lesen und Schreiben sind sehr, sehr komplexe Vorgänge. Wenn wir da eine stärkere Unterstützung hätten, könnten wir die Ungleichheiten, die eben bereits vor Beginn der Grundschule vorhanden sind, stärker ausgleichen.
Das merken wir uns, weil wir zu Ende unseres Gesprächs ja dann auch darüber reden wollen, wie wir das verbessern können. Jetzt habe ich in meiner Anmoderation einfach mal so postuliert, dass soziale Herkunft ein relativ junges Diversitätsmerkmal ist. Stimmt das denn überhaupt aus Ihrer Sicht?
Also ich würde sagen, das Thema soziale Herkunft ist schon lange existent. Wir haben ja eben auch schon gehört, die OECD hat nicht zuletzt 2018 festgestellt, dass soziale Herkunft in Deutschland in stärkerem Maße über den Schulerfolg bestimmt als in vielen anderen Ländern. Bei uns hat es vielleicht ein bisschen lange sogar hießen, wenn man nur wirklich will, ist alles möglich. Aber es wird tatsächlich immer deutlicher, dass eben die soziale Herkunft als Status, sozioökonomischer Status, der sich an den Themen Bildung, Beruf und Einkommen der Eltern festmacht, eben einen Einfluss auf den Zugang zu Bildung und damit auch zu gesellschaftlicher Teilhabe hat. Und dieses Gap löst sich nicht individuell auf, es ist ein strukturelles Thema, um das sich alle gesellschaftlichen Akteure kümmern müssen.
Herr Tekin, warum hat es so lange gedauert, bis wir und die Gesellschaft uns darum kümmern, beziehungsweise bis halt auch solche Förderwerke wie das Ihrige dann entstehen können?
Das hat viele Ursachen. Zum einen ist ein System erstmal darauf ausgelegt, dass es sich selbst reproduziert. Das heißt, darin sind eben Strukturen gewachsen, die dazu tendieren, die bestehenden Verhältnisse wiederherzustellen. Und damit werden auch Privilegien gewahrt. Und Veränderungen sind dann ein Politikum, das man nicht leicht und nicht gerne umsetzen möchte. Speziell im Bereich Bildung, speziell im Bereich der Schule, ist es ein oft viel diskutiertes Thema, zu dem jeder sich als Experte oder Expertin wähnt, aber wenig wirklich verändert werden kann. Das zum einen. Und zum anderen kommen jetzt immer mehr Personen und Persönlichkeiten hervor, die eigentlich sich eine Stimme verschaffen und die ihren Platz in der Gesellschaft einfordern. Und auch das trägt dazu bei, dass wir das zum Thema machen. Nicht zuletzt erst die Chartervielfalt, die soziale Herkunft als Diversitätsmerkmal erst vor kurzem aufgenommen.
Jetzt haben Sie beide darauf hingewiesen, dass viele junge Menschen aus benachteiligten sozialen Verhältnissen Schulfrustration erlebt hätten. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten jeweils, was würden Sie dagegen unternehmen, Frau Stott?
Für mich ist es tatsächlich auch ein Ressourcenthema, wie ich eben schon sagte. Also Schulen besser ausstatten, also auch in der, also personell, um individueller begleiten zu können. Vielleicht auch ein Stück weit in so eine praktische Erprobung zu gehen und die vielleicht den Fokus auch ein bisschen mehr auf Kompetenzen zu legen, um Erfolgserlebnisse zu generieren.
Herr Tekin, was wäre Ihr Wunsch? Was wäre Ihre Forderung?
Wenn ich mir eine Forderung wünschen könnte, dann würde ich sagen, dass wir die Selektion ein paar Jahre nach hinten verlegen. Mit 10 Jahren zu entscheiden, wie der Lernerfolg in den kommenden 5 bis 6 Jahren sich entwickeln wird, das ist schon sehr schwierig. Das macht man in anderen europäischen Ländern zum Beispiel nicht so. Und dazu kommt dann eben, dass, wie Frau Stott gesagt hat, wir eine Verbesserung der Ressourcen benötigen. Also eine Lehrkraft wird mit immer mehr Herausforderungen herangetragen, mit denen sie nicht umgehen kann. Da bräuchte es multiprofessionelle Teams, die die Entwicklung der Kinder begleiten und so auch die Last und die Verantwortung von den Lehrkräften auch entzerren.
Jetzt haben durch den demografischen Wandel ja viele Unternehmen Probleme, ihre Ausbildungsplätze zu füllen. Und auf der anderen Seite haben wir fast 50.000 Jugendliche in diesen sogenannten Übergangssystemen bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet, also zwischen Schule und Ausbildung. Wie kann man denn diesem Mismatch begegnen? Was sind da Ihre Empfehlungen?
Meines Erachtens braucht das Übergangssystem eine grundsätzliche Reform. Und die fängt am besten bereits in der Schule an. Es braucht eine bessere Information und Transparenz über Angebote und Ziele im Übergangssystem. Zusätzlich wäre auch eine konsequente Kompetenzausrichtung hilfreich. Also es geht ja immer um dieses Thema Ausbildungsreife. Also was habe ich an einem gewissen Stichtag vorzuweisen, als ich bin ausbildungsreif oder nicht? Das ist, glaube ich, ein antiquiertes Konzept. Und das könnte dann eine Kompetenzorientierung auch die Grundlage für eine gute individuelle Begleitung in den Maßnahmen bieten, sodass bestenfalls am Ende eine dokumentierte Kompetenzentwicklung den Eintritt in eine anerkannte Berufsausbildung und deren Abschluss ermöglicht. Und unsere Erfahrung mit Chance Plus zeigt auch, dass eben ein hoher Praxisanteil, also eine Art dualisierte Berufsvorbereitung, erfolgreicher ist als voll schulische Angebote. Also ich glaube, die Kunst liegt mehr darin, das Übergangssystem anders zu stricken und Unterstützung wirklich in Richtung Praxis zu geben, um damit den Eintritt in einen qualifizierten Berufsabschluss oder eine Ausbildung dahin eben zu verbessern.
Herr Tekin, was wären Ihre Empfehlungen?
Meiner Meinung nach müsste man sich vergegenwärtigen, dass quasi die 50.000 Jugendlichen bei der Bundesagentur für Arbeit das Ergebnis einer Bildungslaufbahn sind, die über mehrere Jahre hinaus lang gedauert hat. Das bedeutet, man kann viel in der Bildungslaufbahn der SchülerInnen machen und dort mehr Ressourcen investieren, damit es gar nicht zu diesem Ergebnis kommt. Und dazu bräuchte es einfach mehr Ressourcen, mehr auch personelle Ressourcen und auch eine langjährige Begleitung der SchülerInnen, sodass sie sich eben mit dem Thema der Berufsbildung konsequenter auseinandersetzen können und damit auch, sage ich mal, ein Bild haben von dem, was sie später machen können, sodass sie auch die Motivation haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Lassen Sie uns nochmal, bevor wir dann über die Ausbildung nochmal kurz reden, nochmal einen Schritt zurück tun. Was ich jetzt bei Ihnen beiden ganz klar heraushöre, ist eben diese personalisierte Begleitung durch einen Mentor oder eine Mentorin. Gibt es denn Vorstellungen, Überlegungen, Anregungen, wer das machen sollte? Also könnte man da irgendjemanden einbinden an gesellschaftlichen Gruppen, an die wir bis jetzt noch nicht gedacht haben, die wir da irgendwie mit engagieren könnten?
Wir haben ganz unterschiedliche Programme oder auch Erfahrungen gemacht. Also zum einen können zum Beispiel ältere Azubis, jüngere Azubis oder eben auch TeilnehmerInnen aus unserem Berufsvorbereitungsprogramm als Mentor oder Mentorin begleiten. Wir haben für unsere Qualifizierung von Personen mit Fluchthintergrund haben wir auch ältere Kolleginnen und Kollegen gewonnen, die eben hier als Mentoren wirken. Also wir haben viele, die zum einen aus dem System heraus, also in dem Fall dem Unternehmenssystem heraus, eine Hand reichen und eine Mentorenschaft übernehmen. Darüber hinaus braucht es sicherlich aber auch professionelle Unterstützungsstrukturen wie Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, die vielleicht auch immer mal eine etwas neutrale Unterstützung geben kann und helfen können, einen anderen Blick auf Themen, auf Probleme oder auf Lösungen zu werfen.
Herr Tekin, wie ist es bei Ihnen im Förderwerk? Gibt es da auch so jüngere, ältere, also ältere, schon erfahrener, die gefördert werden, helfen den Jüngeren?
Das gibt es zum Teil. Also besonders Leute, die frisch aus dem Mentoring-Programm kommen, fühlen sich sehr mit AELIUS verbunden und dementsprechend möchten sie ihre Erfahrungen oftmals auch selbst an die nächste Generation weitergeben, sodass sie dann als MentorInnen bei uns mitwirken. Und diese Menschen können natürlich die Lebensrealität einer Schülerin oder eines Schülers viel besser nachvollziehen und dementsprechend ihre Erfahrungen auf Augenhöhe weitergeben, was sehr wichtig ist für die Entwicklung dieser jungen Menschen, weil sie sich dann diesen Personen auch öffnen können und ihre Erfahrungen teilen können und aber auch diese Person als Vorbilder sehen.
Prima. Also da haben wir doch schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die wir nutzen könnten, vielleicht auch besser und mehr nutzen könnten. Wenn man jetzt nochmal in die Ausbildung oder dann auch ins Studium reingeht, Frau Stott, jetzt haben ja große Unternehmen wie die Deutsche Bahn eben vielfältige Aktivitäten und sie können über ihre Netzwerke Schüler und Schülerinnen auch direkt ansprechen und auf Ausbildungsangebote aufmerksam machen. Was würden Sie kleineren Unternehmen empfehlen, die diese Ressourcen nicht haben?
Ich bin da absolut bei Ihnen, dass das sicherlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen oder Herangehensweisen sind. Und ich denke, dass hier gerade bei kleineren Unternehmen viel von regionalen Netzwerken und auch regionalen Unterstützungsangeboten abhängt und auch den entsprechenden Kontakten zu Schulen. Kleinere Unternehmen können hier direkt in den Kontakt gehen oder eben von bestehenden Strukturen wie zum Beispiel das Netzwerk Schule Wirtschaft profitieren. Das Thema an sich ist ja nicht neu. Also wie können wir in dieser Scharnierfunktion Übergang Schule Beruf aktiv werden und unterstützen? Und daher gibt es eine ganze Zahl an regionalen Projekten und Lösungsansätzen und sehr gut funktionierenden, auch und von denen kleinere Unternehmen insbesondere partizipieren können.
Netzwerke schaffen also und in den Regionen sich zusammenschließen. Auch ein sehr guter Rat. Herr Tekin, arbeitet Ihr Förderwerk denn mit Unternehmen zusammen, die gegebenenfalls dann die Studierenden fördern oder auch Praktikumsplätze anbieten können?
Ja, das tun wir in mehreren Dimensionen. Einerseits führen wir mit Unternehmen gemeinsame Projekte durch, indem wir auch einen Einblick in eine bestimmte Branche geben können und auch Ansprechpersonen dann der jeweiligen Unternehmen vor Ort sind, die einen Einblick und ihre Erfahrungen auch teilen können. Und zum anderen haben wir auch viele MentorInnen aus verschiedensten Unternehmen, die bei uns tätig sind und dementsprechend diese Perspektive an die Mentees weitergeben, aber gleichzeitig dann die Erfahrungen aus diesem Mentoring-Programm mitnehmen können und als MultiplikatorInnen in den jeweiligen Unternehmen die Herausforderung adressieren können und dann auch die Perspektive der Mentees dann als Ausgangspunkt nehmen können, um ihr Unternehmen inklusiver zu gestalten.
Ich würde Sie beide gerne fragen, ob wir denn einen Diversitätsfaktor, soziale Herkunft, brauchen wir dafür Quoten, so wie bei den Frauen in den Aufsichtsräten?
Also ich persönlich bin keine große Freundin von Quoten, würde daher eher Nein sagen, es sei denn, es gibt wirklich einfach gute Gründe, dass nach so langem Bohren und vor Maßnahme anklopfen sozusagen überhaupt keine Reaktionen ausgehen. Also ich würde eher sagen Nein, und ich glaube, es gibt viele gute Wege, eben Türen zu öffnen und Sensibilität zu schaffen, dass nicht über eine Quote geht.
Herr Tekin?
Ich wäre aus den Erfahrungen der Gleichstellung in den letzten Jahrzehnten dafür, eine Quote als einen solcher Faktoren einzuführen, vor dem Hintergrund eben, dass Systeme unter den Privilegien vorhandenen Machtverhältnissen dazu tendieren, sich selbst zu reproduzieren. Es ist mit Sicherheit nicht die Lösung aller Probleme, aber auf jeden Fall eine Alternative, die es zu diskutieren gilt. So oder so brauchen wir aber Unterstützungsangebote, die struktureller Natur sind und Ansprechpersonen auf allen Ebenen.
Wie kann man denn dieses Thema soziale Herkunft überwinden? Also gibt es da irgendwie so ein Magic Bullet?
Magic wäre immer gut und hilfreich. Ich glaube, dass es jahrelang auch vor diesem strukturellen Thema ein bisschen die Augen verschlossen worden sind und dass es im Moment eben durch verschiedene Faktoren immer deutlicher wird, wir haben hier keine Chancengerechtigkeit und wir können nicht eben mit dem Zauberstab oder so Kling machen und dann ist es weg, ja, sondern wir müssen uns an diese Strukturen wenden. Und das bedeutet auch Investitionen und Unterstützung, denn ich sag mal so ein bisschen platt, der Markt alleine wird es nicht richten.
Frau Schott, gilt es denn, obwohl wir jetzt so eine, obwohl die Firmen Probleme haben, ihre Auszubildendenstellen zu füllen, obwohl junge Menschen, ausgebildete junge Menschen sehr gefragt sind, trotzdem wird es der Markt nicht richten?
Der Markt wird sicherlich sozusagen immer dafür sorgen, dass zum Funktionieren, für das am Laufen halten, so wie Herr Tekin ja auch von dem selbstproduzierenden System vorhin sprach, dass das funktioniert. Aber da wird nicht das Thema dieser strukturellen, darunterliegenden Thematik angegangen. Ja, dass wir also wirklich im Grunde nicht die Symptome heilen, sondern dass wir die Ursache uns angucken müssen. Und die Ursache bedeutet eben, dass man früh den Zugang chancengerecht gestalten muss und das bedeutet eben früh auch in Strukturen zu investieren, die hier unterstützen und die helfen, auf den Voraussetzungen, mit denen die Einzelne gestartet ist, zu unterstützen und damit eben frühzeitig eine Gerechtigkeit oder einen offenen Zugang zu den entsprechenden Ressourcen, Bildung und so weiter zu ermöglichen.
Herr Tekin, wären wir da wieder bei dem Thema, was Sie angesprochen haben, dass wir schon in der Grundschule spätestens anfangen müssen?
Auf jeden Fall. Also dort hat man alle SchülerInnen der gesamten Gesellschaft zusammen und dort sind die Unterschiede noch nicht, beziehungsweise sie sind vorhanden auf jeden Fall, aber sie können angegangen werden und dahingehend gleich oder mit einer Gleichberechtigung eher verwirkt werden, als wenn man 5 bis 10 Jahre weiter in der Bildungslaufbahn ist und dann sich schon wesentliche Kompetenzen herausgebildet haben oder eben nicht. Bis dorthin haben sich diese Unterschiede noch viel stärker manifestiert.
Und wie würde das aussehen, eine Grundschule, Herr Tekin, von der Sie sagen würden, da haben alle die gleichen Chancen?
Also in den letzten 10 Jahren haben wir beispielsweise den Trend erlebt, dass immer mehr Ganztagsschulen eröffnet wurden. Das ist auch in der Breite erstmal gut, aber es muss erstmal noch qualitativ verstetigt werden. Wenn wir dann darauf aufbauend multiprofessionelle Teams haben, die sich wirklich um das Wohl der SchülerInnen kümmern, in allen Bereichen, die Gesundheit der SchülerInnen, die psychische wie auch die körperliche Gesundheit genauso berücksichtigen, wie sie den Lernerfolg berücksichtigen, dann haben wir eine gute Perspektive, um Kompetenzen so auszubilden, wie wir sie uns wünschen und für Chancengleichheit zu sorgen.
Was aber schon bedeuten würde, dass wirklich viel mehr Ressourcen in die Grundschulen fließen müssten, oder? Auch finanzielle Ressourcen.
Auf jeden Fall sind damit auch finanzielle Ressourcen gebunden. Bloß im Schnitt, im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, investieren wir gar nicht so viel im Bereich der Bildung. Und gleichzeitig ist das Bildungskapital das am sinnvollsten investierte Kapital, das man sich vorstellen kann. Es wird rein ökonomisch gesehen sich für die Gesellschaft auszahlen. Und damit würde man sich auf viele Probleme, die daraus resultieren, auch zum Teil wahrscheinlich auch einsparen können, wenn man dafür sorgt, dass eben die gesamte Bevölkerung ihr Potenzial entfalten kann.
In der Tat, zumal ja alle internationalen Bildungsstudien genau das aussagen, dass sich eben diese frühen Investitionen sehr, sehr gut lohnen für alle Beteiligten. Ja. Prima. Frau Stott, Herr Tekin, ich würde gerne am Ende unseres Gesprächs das noch mal ein bisschen zusammenfassen, was Sie den Verantwortlichen empfehlen würden aus Ihrer breiten Erfahrung, sowohl in den Unternehmen, aber auch uns als Gesellschaft. Frau Stott, ich würde mit Ihnen gerne anfangen und Sie danach fragen, was Sie Verantwortlichen in Unternehmen empfehlen würden, die drei wichtigsten Punkte, damit soziale Herkunft kein Hinderungsgrund mehr ist für eine gute berufliche Laufbahn.
Zum einen würde ich denken, erstmal sich darüber klar werden, dass der Faktor soziale Herkunft Einfluss auf den Bildungszugang jedes Einzelnen, jeder Einzelnen hat und dass wir gemeinsam für Chancengerechtigkeit sorgen müssen. Hier kann auch der Fokus auf die Kompetenzentwicklung, wie ich es vorhin schon sagte, statt auf Noten im Rekrutierungsprozess helfen. Zum anderen benötigen wir in den Unternehmen Unterstützungsstrukturen. Wir hatten es auch schon mal Mentorenschaften oder ergänzenden Unterricht vielleicht auch, ja, die den Einzelnen bestmöglich fördern. Dies auch mit Unterstützung gern durch die Politik oder vielleicht auch eine Rolle der Arbeitsagentur. Und last but not least trägt das Thema Sichtbarmachen von Vielfalt auch in der Dimension soziale Herkunft zu einer Sensibilisierung bei, dass Bildungszugang und Chancengleichheit eben noch keine Selbstverständlichkeit sind und dass eben auch in Unternehmen, in Belegschaften auch klar gemacht wird, nicht jeder Weg, jede Biografie ist gleich und manche haben eine größere Anstrengung vollbracht, um auf einen Punkt anzukommen als andere. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, sich gegenseitig in dem wahrzunehmen.
Herr Tekin, an Sie die gleiche Frage, in dem Fall jetzt im Hinblick auf die Universitäten. Was wären denn Ihre drei wichtigsten Forderungen, um mehr junge Männer und Frauen aus benachteiligten sozialen Verhältnissen an die Hochschulen zu bringen?
Einen wichtigen Punkt hat Frau Stott gerade genannt. Also man muss die soziale Herkunft als Diversitätsdimension viel stärker berücksichtigen im gesamten HR-Prozess. Also für einen systematischen Wandel müssen wir das gesamte Bild der Lebensumstände betrachten der jeweiligen Person und da auch die individuellen Lebensleistungen würdigen und berücksichtigen. Das wirkt sich nicht immer durch die Noten alleine aus, sondern eben durch die anderen Lebensumstände, die einen beeinflussen und die ihn auch beschäftigen. Und zum anderen würde ich auch noch sagen, man braucht strukturelle Unterstützungsangebote auf allen Ebenen und ebenso Personen, Ansprechpersonen, die einen das System Hochschule näher bringen, die einem das Thema Habitus näher bringen. Wie verhält man sich an der Universität? Lauter solche Themen, die implizites Wissen voraussetzen und auch Netzwerke voraussetzen, die wir den SchülerInnen, den jungen Menschen, die sich darauf bewerben können oder die sich da einbringen möchten, näher bringen müssen.
Ja, ein schwieriges Thema, weil, wie Sie beide zu Recht ja immer wieder auch hingewiesen haben, weil wir es mit strukturellen Zuständen zu tun haben, die eben schon sehr lange sich durch die Gesellschaft, durch die Universitäten, durch die Schulen, durch die Unternehmen ziehen. Nichtsdestotrotz ein super, super wichtiges Thema. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen, liebe Frau Stott, lieber Herr Tekin, dass Sie Zeit für uns hier beim Podcast Diversität auf dem Weg hatten. Soziale Herkunft ist ein sehr wichtiges Thema, nicht nur für Unternehmen, sondern für die gesamte Bildungslandschaft und uns als Gesellschaft. Wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast viele interessante Impulse liefern konnten, denn das ist unser Ziel hier im Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Wir möchten Ihnen all das an die Hand geben, was Sie benötigen, um die bestmögliche Arbeitsatmosphäre in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation zu schaffen. Bedanken möchten wir uns auch bei der Deutschen Bahn, die diesen Podcast fördert. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Podcast Diversität auf dem Weg dabei sind.